Pop nach 8. Der Pop-Podcast aus Berlin.
Ja, hallo.
Happy Birthday, Andy.
Danke, Marty. Woher wusstest
Oder ist
du?
Ist das Classified Information, wie man so sagt?
Nein, kann man ja auf Wikipedia nachlesen, wie alt ich bin.
Du hast einen Wikipedia-Eintrag, ne? Ja. Ja, woher wusste ich das? Du hast es mir gesagt.
Ja, ich habe heute Geburtstag.
Ja, und wie fühlst du dich so?
Toll.
Wirklich? So richtig gut?
Nee.
So auf so einer Skala zwischen 0 und 10, wo würdest du da irgendwie so jetzt als, weiß ich nicht, wie alt bist du, 80 oder sowas?
Ja, fast 80, ja.
Fast ja. 80, wie würdest du da dein Wohlbefinden so einschätzen?
2 vielleicht.
2? Mhm. Und 0 ist tot praktisch, oder?
Ja, 0 ist tot, ja.
0 ist tot, 2 ist... Ja, noch nicht ganz tot.
Nee, aber der Fuß ist noch dran.
Der Fuß ist noch dran.
War ja Thema.
Der Corona ist natürlich weg bei mir, ne?
Ja.
Ist ja klar.
Herzlichen Glückwunsch.
Auch wenn ich noch so ein bisschen Nase habe und sowas, aber mein Gott.
Ja. Und so kann sie stattfinden. Season 1, Episode 97 auf Pop nach 8.
Dem der Pop-Podcast aus Berlin. Der Geburtstagsstadt.
Ja.
Sagt man so.
Der abgefuckteste
Geburtstagsstadt.
Genau.
Die Geburtsstadt eines Podcasters und der Wohnort eines Geburtstagskindes. Das ist doch schön.
Das mit dem Abfuck übrigens, das setzt sich immer mehr durch. Ne? Also,
ja.
Der kürzlich vom Michme erzählt in seinem Video. Und,
wir haben überhaupt nicht gesagt, wer der Michme ist.
Der Michme?
Einfach so, weil wir.
Ja, der Michme, den muss man doch nicht mehr erklären.
Meinst du wirklich, der ist so ein Star, dass man ihn nicht mehr erklären muss?
Der hat irgendwie 10.000 Follower oder sowas oder Liker.
Aber sind das auch unsere Follower? Sind das auch unsere Follower? Sind das unsere Hörer? Sind das unsere Fans?
Achso, du meinst wegen der Überschneidung. Ja, aber ich meine, Menschen, die uns hören, interessieren sich doch für Popkultur und dann wissen die auch, wer der Michme ist. Und der hat das auch schon aufgenommen. Wenn er von Berlin spricht, dann ist immer auch das Abgefuckt da drin. Und das ist so ein bisschen meine Hoffnung, dass da uns vielleicht mal jemand anspricht. Also entweder von einer Tourismusagentur, die sagen, 10.000 Euro, wenn ihr das lasst.
Ja.
Oder 20.000, wenn ihr es noch mehr macht. Weil irgendwie finden die Leute es geil.
Die Leute finden es richtig geil. Und es gibt ja auch den Markt für diese Leute, die hierher kommen. Ne? Und ich bin mir sicher, dass ganz viele von den Touris hierher kommen. Manche sind so auf der Suche nach dem 90s-Club-Gefühl. Aber andere, die wollen, glaube ich, wirklich so diese abgefuckte 70er, 80er-Jahre-Zeit, die bleierne Zeit in West-Berlin, suchen die dann, glaube ich, so, um dann feststellen zu müssen, ja, genauso wie in London oder in anderen Städten, New York zum Beispiel, ist gar nicht mehr so wie früher.
Ich habe eine schöne Geschichte aus dem Abfuck. Bei mir in der Nähe ist so ein Eckladen, den gibt es schon ewig. Da war früher ein ganz normaler, stinknormaler Kiosk drin. Riesenladen, muss man dazu sagen. Betrieben von so einem deutschen Pärchen, die aber nicht in Kreuzberg, sondern so in Hohenschönweide oder sowas wohnten, also am Arsch der Welt. Mhm. Ich weiß nicht, die sind bestimmt so um 2 Uhr nachts aufgestanden, damit das Ding um 5 Uhr geöffnet werden konnte oder so. Nette Leute. Dann waren die weg, dann kamen so unsympathische Leute, dann war der Kiosk weg, es wurde Büroraum, dann war irgendwie das, was weiß ich, was da noch drin war. Dann war so ein Geldwäscheladen drin, die machten so einen auf Natur. Was war das denn?
Weiß nicht, ich höre irgendwas, unseren Jingle oder so.
Was war das?
Hast du es auch gehört?
Ja, komisch.
Komisch, ja, passiert. Das sind Geister, die sich hier reintun. Also erzähl weiter.
Ja, und da war dann so eine Zeit lang ein Geldwäscheladen drin, also angeblich ein veganer Späti oder so, wo eigentlich nichts zu verkaufen drin war. Der hat dann auch irgendwann dicht gemacht, wurde übrigens von Tag 1 an zugebombt mit Anti-Juppie und Anti-Gentrifizierungssprüchen.
Ja.
Die hatten die Fassade eigentlich ganz schön gemacht, das wurde sofort zerstört. Und ich so dachte, aber es sind doch Veganer, was hat denn das mit Gentrifizierung zu tun? So, jetzt ist seit ein paar Wochen drin ein sogenannter Headshop. Ne? Also du kannst ja so Rauchutensilien kaufen und legale Cannabisprodukte.
Ja.
So, und da ist eigentlich auch nie einer drin, aber sieht irgendwie ganz wild aus, hat total krasse Öffnungszeiten, also bis spät abends, auch sonntags von, ich weiß nicht, 12 bis 20 Uhr, ja, wer es braucht. Ich dachte so, mal gucken. Mal gucken, was da passiert. Ist eigentlich gar nichts passiert. Also ein, zwei so, ich sag mal, so Verlegenheitstags. Und dann so einer vorbeikommt, denkt, hä, wieso steht denn hier noch nichts, und mal kurz den Edding zückt oder so.
Ja, ja.
Und vor ein paar Tagen komme ich vorbei, Scheibe der Eingangstür eingetreten.
So. Oh Mann.
Und ich denke so, da waren noch ein paar Figuren unterwegs, die wahrscheinlich schon so druff waren, dass sie nicht geschnallt haben, dass da zwar lauter Cannabis-Symbole und sonst was hängen, aber dass das echte Zeug da nicht liegt. Aber man dachte, wir gehen mal gucken. Durch diese relativ einfach einzutretende Glasscheibe, irgendwann nachts hinein. Und ich denke so, oh, Leute.
Ich glaube, das ist alles ganz anders. Ich glaube, diese Linien von gegeneinander, die verlaufen inzwischen ganz, ganz anders. Und nur, okay, weil jemand vegan ist oder weil er kifft oder so. Ich meine, diese ganzen Headshops, die da jetzt, also ich würde es ja fast mal die zweite Welle oder dritte Welle der Headshops nennen, die da aufgemacht haben, die haben ja alle aufgemacht, weil sie gehofft haben, Cannabis wird legalisiert. Und sie haben dann schon die Infrastruktur und können sofort loslegen, so wie in den USA, und unter Umständen Millionen von Euro verdienen.
Ja, ja, klar, natürlich.
Deshalb sind es ja auch Turbokapitalisten, wenn du so möchtest. Also die einfach schon sehr, sehr früh so bei, in solche Geschäfte einsteigen. Und vielleicht haben sie so als Selbstkiffer so eine gewisse Affinität dazu. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass sie irgendwie links sind oder woke sind oder so. Meine Theorie.
Kriegen auf jeden Fall ihre Scheibe eingetreten. Naja, ja, so ist das.
Apropos
hier.
Drogen. Ich habe die Robbie Williams-Doku auf Netflix gesehen.
Ja, komplett? Ja.
Komplett, ja. Hast du auch oder hast mal reingeguckt zumindest?
Ich habe mal reingeguckt, ja. Ich glaube, erste Folge, ja, oder so habe ich gesehen.
Was ich wirklich krass finde, also zum einen der Typ, ich meine, wir alle kennen, glaube ich, haben früher so jemanden gekannt. So einen in der Klasse oder im Sportverein, der die ganze Zeit nur Unsinn gemacht hat, der immer laut war, der irgendwie witzig war, der aber auch immer so ein bisschen über die Stränge geschlagen hat. Entweder einer, der, keine Ahnung, Raufereien angefangen hat oder seine Freundin nach Strich und Faden betrogen hat und darüber noch Witze gemacht hat. Und so einer ist irgendwie Robbie Williams. Und ich glaube, das ist auch so Teil seines Erfolgs, weil das waren, glaube ich, also dadurch, dass jeder von uns so einen kennt und das immer sehr unterhaltsam eigentlich war und man gleichzeitig froh war, dass man selber nicht so war oder vielleicht nicht direkt davon betroffen war. Ich glaube, da kannst du so Robbie Williams zugucken einfach, und in dieser Doku gibt es das natürlich alles nochmal so ganz komprimiert. Du kannst ihm zugucken bei all den Dingen, die er so macht und wie er sich verhält und wie er, I don't give a fuck, wie er bedrohlich vor der Kamera agiert und so. Das nur so vorweg. Was ich wirklich ganz gut finde, ist, wie viel Filmmaterial da zu sehen ist. Da ist ganz, ganz viel hinter den Kulissen im Lauf der Karriere von Robbie Williams zu sehen. Mir war nicht ganz klar, dass der zum Beispiel auch eine längere Affäre mit Jelly Halliwell von den Spice Girls hatte. Und das ist auseinandergegangen, weil auf einmal ganz, ganz viele Paparazzi da immer waren. Und irgendwie hat einer dieser Paparazzi hat zu Robbie Williams gesagt, Jerry Halliwell würde die Paparazzi immer dahin bestellen, wo sie gerade sind. Hm. Und das hat er geglaubt. Und dann sind sie komplett aneinander geraten. Jerry Halliwell hat natürlich null in der Hinsicht irgendwie gesagt, weil die wollte eigentlich auch ihre Ruhe haben. Ne? Aber es ist schon krass, wie man Robbie Williams da so bei seinem Meltdown zugucken kann. Und weil wir in letzter Zeit so unglaublich oft über Mental Health Probleme bei Künstlern, Künstlerinnen, Musikern, Musikerinnen gesprochen haben, bei Robbie Williams, da kann man das verstehen. Also da sind so Momente, wo er vor 80.000 Leuten auftritt und auf der Bühne eine Panikattacke bekommt. Und ich meine, wenn da 80.000 sind und da hängt so ganz viel dran, das wurde live auch noch übertragen in alle Welt, war so ein großes gestreamtes Konzert und so. Da kann ich verstehen, dass jemand so eine Mental Health Issues entwickelt.
Naja gut, ich meine, er hat mit 16 mal Take That angefangen, war der Jüngste in der Truppe, und die ja alle trotzdem immer noch sehr jung waren, aber er war noch jünger. Er ist nie damit klargekommen, dass Gary Barlow halt zwar nicht so toll aussah, aber eben diese ganzen Songs geschrieben hat, und hat dann so einen totalen Hass auf den entwickelt. Das fand ich irgendwie ganz witzig. Dann wird aber auch klar, dass das wieder so eine Geschichte ist, wo auch in der neueren Zeit die Musikindustrie diese Kollateralschäden einfach hinnimmt. Ne? Also nach dem Motto, na, vielleicht kann man da doch noch was rauspressen. Ja? Vielleicht kann man doch noch irgendwie was verdienen. Und niemand, also alle sehen, er ist irgendwie fertig. Gut, irgendwann muss er dann auch in Rehab relativ früh in seiner Karriere und so weiter und so fort. Und das ist so, was ich da mitnehme. Also ja. dieses elende Geschäft, ja. Und
aber da ist er natürlich extrem dran beteiligt, ne? Weil er sagt ja, er ist so ein Born Entertainer und er muss eigentlich auf der Bühne stehen, aber gleichzeitig ist er gar nicht hundertprozentig dafür geschaffen, diesen ganzen Wahnsinn da mitzumachen. Und das ist ja Wahnsinn. Ne?
Ja,
und
ja.
sie setzen ihn natürlich unter Druck und sagen, hey, wenn du jetzt aber hier nicht auftrittst, wenn du das nicht über die Bühne bekommst, ganz ehrlich, dann sind wir tief im Mist drinne, weil wir müssen dann ganz, ganz viel Geld zahlen und dann hast du vielleicht gar nichts mehr. Ich meine, was machst du dann? Ne? Zwingst dich halt auf die Bühne zu gehen.
Also um das vielleicht nochmal zu erklären, man sieht halt den heutigen Robbie Williams, der eigentlich dann die meiste Zeit im Bett liegt, weil er sagt, also ja, entweder ist er auf der Bühne oder er liegt im Bett.
In Unterwäsche. Ne?
Weil es da irgendwie safe ist sozusagen. Und er guckt sich dann eben auf einem Laptop diese alten dieses Footage an. Und das heißt ja auch gleich am Anfang, ja, es gibt kaum einen Artist, der irgendwie, von dem es so viel Behind-the-Scenes-Aufnahmen gäbe, bla. Und ich finde das schon so ein bisschen konstruiert. Also es gibt dann ja so ein paar krasse Momente auch, wo dann so, ja, irgendwie von sich selbst angeekelt oder wie auch immer den Laptop zuklappt und so. Das finde ich, diese ganze Machart hat mich ein bisschen gestört. Dann, wenn du...
Aber das ist wahrscheinlich, weißt du, das ist wahrscheinlich, liegt daran, ich meine, das ist eine Produktion von Ridley Scott Associates, ne? Also das ist die Firma von Ridley Scott, das sind hochprofessionelle Leute. Natürlich gibt es da irgendeine Art von Script oder sowas.
Ja,
ne? Aber ich hatte jetzt trotzdem nicht das Gefühl, dass er so schauspielert, wenn er von sich selbst so angeekelt ist.
Nee,
oder
aber
wenn er
ich
sagt,
meine, was ist natürlich, es wird ja darüber auch verkauft, dass es so, so authentisch alles ist, ne? Und
ja,
ehrlich
ja.
Weiß nicht. Und dann fiel mir auf, wenn man so geballt diese Musik hören muss, die natürlich ständig läuft, mir fällt auf, dass ich dessen Stimme eigentlich schwer ertragen kann. Ich finde, der hat keine gute Stimme.
Und kommt ja auch dann später zu Wort. Die Musikpresse in England, die hat den ja zerrissen. Ne? Also nicht nur die Musikpresse, als er sein Album Rootbox, dieses furchtbare Album, wo er auf einmal dachte, er muss rappen oder sowas. Und er war ja ganz doll davon überzeugt, dass das ein super Album ist. Als das rauskam, das war ganz interessant, er hat gleichzeitig eine riesen Stadiontour gespielt, war gerade unterwegs, auch in Deutschland natürlich, wo er riesig viele Fans hat und in Osteuropa und. Und gleichzeitig hat ihn die Musikpresse halt zerpflückt zu Hause, ne, und hat immer gesagt, oh, und dann diese Stimme von ihm, let's face it, haben sie wahrscheinlich gesagt, es ist einfach keine besonders auffällige Stimme, keine besonders gute Stimme. Ich finde, dass sie trotzdem, weiß ich nicht, so ein Hit wie Angels zum Beispiel, ist ja sein großer Hit, von dem er auch sagt, dass der ihm eigentlich die Karriere gerettet hat, dass der funktioniert, auch oder genau mit dieser Stimme. Also ich weiß nicht, der ist ja so fast so ikonisch, dass man sich den gar nicht von jemand anderem vorstellen kann.
Ja, und wir hatten ja unlängst auch über David Beckham gesprochen. Und da hatte ich ja gesagt, ich finde es so krass, wie schlecht seine Tätowierungen gealtert sind. Also die Haut wird dann schlaff und so. Und was einstmals heroisch aussah, sieht jetzt eigentlich nur noch, naja, nicht so gut aus. Und bei Robbie
das
Williams.
Das sieht fast pennermäßig aus.
Genau.
Ne?
Und bei Robbie Williams finde ich das halt auch. Ne? Der hat ja auch einen Haufen teilweise ganz schlimmer Tätowierungen.
Ja.
Und der auch
dazu,
denke, Mann,
dazu
ey,
kommt der ist, noch, der ist ja offensichtlich Kettenraucher gewesen. Es gibt kaum eine Aufnahme von ihm, wo er nicht raucht. Und wie alt ist der jetzt? 47 oder so? Also
ich glaube, noch keine 50, meine ich.
Nee, ich glaube, der ist 47 oder 48. Und der sieht älter aus als du.
Er sieht nicht gut aus.
Nee, er hat offensichtlich viel eingesteckt. Aber sagt man ja, ne? Drogen lassen einen altern, Zigaretten natürlich auch. Da Dann war er wahrscheinlich auch viel in der Sonne, wenn er mal ausgespannt hat. Hat ja auch in Kalifornien gelebt und. Und ich finde es trotzdem eigentlich eine gute Musikdoku, muss ich sagen. Also eben, weil es vielleicht auch, weil er nicht so ein Erzähler ist, der so unglaublich viel im Hintergrund so an Background-Infos liefert, sondern weil es hauptsächlich alles er ist. Er trägt das Ganze. Es sind Footage von ihm und es sind seine Interview-Aussagen, die das Ganze so einordnen. Ich finde das ganz gut.
Wann macht eigentlich jemand mal über uns sowas, so eine Doku?
So eine Doku. Wie viele Filmaufnahmen gibt es denn von dir? Bist du einer der am meisten gefilmten Podcaster Deutschlands?
Ja, wie stellen wir das so vor? Ich meine, ja, jetzt sitzen sie hier und reden. Schnitt. Das war.
Man könnte also was Audiomäßiges natürlich machen. Ich habe mir mal so frühe Sachen von mir angehört. Zum Beispiel meinen allerersten Ü-Wagen, den ich aufgenommen habe in den 90ern. Da war ich irgendwo in Ost-Berlin in so einem U-Bahnhof. Da hatten die Werbung abgehangen und hatten da so eine Art temporäre Galerie eingerichtet. Und da habe ich, das Ganze war mit irgendwelchen Jugendlichen, die sich das ausgedacht haben. Und also da geht es mir so ähnlich wie Robbie Williams. Ich kann das heute nicht mehr hören, ohne mich unglaublich zu schämen. Und gleichzeitig, naja, man stand halt am Anfang der Karriere, oder? Also woher sollte man es können?
Aber wieso hast du das noch? Das ist wahrscheinlich auf Band mitgeschnitten worden, oder?
Ich habe das irgendwann mal, eben weil es der erste war, habe ich es mir auf Kassette überspielt. Und ich hab's irgendwo noch, ja.
Also ich bin ja nach wie vor froh, dass die Frühphase meiner sogenannten Karriere in Prä, und es gab schon digital, aber als noch nicht alles irgendwo mitgeschnitten wurde und abzuhören war, dass das sozusagen alles verschollen ist. Ich bin so froh.
Meinst du nicht, dass man da noch was findet, wenn ich mal so ein bisschen digge, wie wir sagen?
Keine Ahnung, ich hoffe nicht.
Philipp Nitsch hatte uns ja geschrieben, ne? Weißt du?
Ja.
Der Medienjournalist, der unter anderem auch für das Radio 1 Medienmagazin da manchmal arbeitet. Und der hatte ja gesagt, er will uns Glühwein schicken, ne? Übrigens.
Ach so.
Ja. Und ich hatte überlegt, ob man ihn nicht mal in die Spur schicken könnte, weil er ja Medienjournalist ist, vielleicht deine Vergangenheit zu erforschen und so ein Best-of zusammenzuschneiden. So ein 3 Minuten langes Best-of von deinen frühen Schandtaten.
Also ich glaube, die einzigen Sachen, die erhalten sind, das sind die, die dann immer noch Jahre später bei der Silvestersendung irgendwie als die lustigsten Radiomomente abgefeuert wurden oder so.
Okay.
Mehr ist da nicht.
Ja.
Also schlimme Pannen und Versprecher und was weiß ich, sowas.
Ach, da bist du mit drin. Guck mal an.
Ja.
Also ich bin so durchschnittlich, nicht mal das habe ich geschafft. Traurig.
Na.
Ah, wirklich traurig.
Selbst schuld.
Selbst schuld, ja. Ich habe eine schöne Meldung gelesen zu Mariah Carey und die, ich meine, eigentlich hätte ich sie mir aufheben müssen für den 23.12., denn der 23.12. ist was?
Ein Tag vor Weihnachten.
Es ist unsere Weihnachtsausgabe.
Ach so.
Ja. Yeah. Und ich weiß nicht, ob ich es dir schon mal gesagt habe, ich freue mich so auf die Weihnachtsepisode.
Herrlich.
Von Pop nach 8, ja.
Ach.
Ja. Und Mariah Carey natürlich für ihren Riesenhit All I Want for Christmas is You bekannt. Und sie ist jetzt tatsächlich zum zweiten Mal verklagt worden wegen dieses Songs. Und zwar das zweite Mal von demselben Menschen, Andy Stone, der damals irgendwie in 1989 unter dem Namen Vince Vance aufgetreten ist. Vince Vance and the Valiants. Und der hat mit einem genauso benannten Song damals die Nummer 52 der US Country Charts erreicht. Und er versucht es jetzt nochmal zu belegen, dass Mariah Carey geklaut hat. Sowohl diese Phrase, All I Want for Christmas is You, als auch Teile der Melodie. Und ich meine, der von Mariah Carey ist aus dem Jahr 94. Und in 94 wurde dieser Song von Vince Vance and the Valiants wohl unglaublich oft gespielt. Und deshalb ist das für ihn auch nochmal Beleg dafür, dass sie den gehört haben muss und dass sie sich da bedient hat. Und Ich meine, wenn man den hört, das finde ich schon krass. Offensichtlich hat sie sich wirklich bei ihm bedient, würde ich sagen. So das
93 lief der im US-Radio rauf und runter wohl und ja. 94 kam dann Mariah Carey und ich kenne jetzt das Stück, was du gerade erwähnst, aber es klingt für mich überzeugend. Mhm. Ich hoffe, dass sie verurteilt wird und nach Sing Sing in den Knast muss oder so. Weißt du?
Ja, finde ich auch in Ordnung. Aber würde man dann diesen Song nicht mehr hören müssen?
Wahrscheinlich. Ich meine, ja. jede Radiostation, die etwas auf sich hält, würde sagen, nein, wir spielen keine Songs von verurteilten Straftäterinnen.
Ah, okay. Ja. Aber findest du denn All I Want for Christmas is You schlechter als Last Christmas von Wham? Weil du sagst ja, Last Christmas von Wham ist für dich der Weihnachtssong schlechthin.
Es sind alle schlechter als Last Christmas.
Ah, okay. Ja. Aber warum? Also, woran machst du das fest? Verstehe ich nicht.
Weil zum Beispiel das Stück von Mariah Carey nervt. Ja, also so diese Stimmakrobatik, dann dieses rauschhafte Gelärme, was dann irgendwann aufbraust. Nee. Weihnachten ist für mich wirklich so, ist so dieser, das Feeling und der Beat von Last Christmas.
24/7.
Ja.
Also was heißt 7? Weiß nicht, wann fängt das für dich an? Am 23.12. mit der Weihnachtsepisode von Pop nach 8 und endet dann am 30.12. mit der 100. Ausgabe von Pop nach 8?
Nee, es endet am 24.12. Mitternacht.
Ah, okay. 25., 26. ist für dich gar nicht mehr Weihnachten.
Ja? Nee.
Ich mag ja Weihnachten nicht so, aber ich muss ehrlich sagen, also wenn, oder sagen wir so, 25., 26. könnte ich komplett drauf verzichten. Wenn Weihnachten nur aus dem 24. bestehen würde, dann wäre ich, glaube ich, ein bisschen mehr Fan.
Hm.
Ja.
Früher
weil dieses Gefühl finde ich gut.
Früher habe ich oft gearbeitet am 25. und 26.
Ja.
Ja. War gut.
Hätten wir das also auch geklärt.
Ja.
Gut. Wir kommen jetzt zum für manche vielleicht bedrückendsten Teil dieser Show. Es wird nämlich heute kein Klassiker-Album geben. Und warum nicht? Weil wir was ganz Besonderes haben. Also, wir haben ja da unseren Mann in Canada, Dennis K. Im Montreal ist er zu Hause. Und wir haben das schon so oft gesagt, Dennis K. beschäftigt sich mit dieser Schnittstelle von Musik, künstlicher Intelligenz und allem, was damit zusammenhängt. Und Dennis K. hat uns geklont, unsere Stimmen. Ich finde, dass das mal besser, mal schlechter geworden ist. Wir nehmen mal ganz kurz, wir hören mal rein die Lacher. Ich finde es da schon fast schwierig zu sagen, welches dein Lacher ist und welches mein Lacher. Wie gesagt, das hat die KI gemacht.
Ha, 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 ha.
Ha, 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 ha.
Herrlich.
Natürlich, wenn man so weiß, weiß man, das eine ist von dir, das andere ist von mir. Aber ist ja weder von dir noch von mir, ne?
Ja, ich meine, es wird ja gleich noch mehr zu hören sein. Und ich habe das mal jemandem vorgespielt, nennen wir sie mal meine Freundin, einmal neutral irgendwie. Ja. Die Reaktion war unfassbar. Also es war wirklich so Überraschung, Angst, Ekel, alles in einem, wie das möglich sein kann. Ja. Also und war wirklich geschockt. Ich war überhaupt nicht geschockt, als ich das zum ersten Mal gehört habe, weil ich finde meine Stimme relativ gut wiedergegeben.
Ja, eben.
Und dann habe ich mir gedacht, naja, es ist ja, man wird ja auch nicht jünger, irgendwann ist die Stimme auch mal hin. Ich meine, ich rauche ja auch irgendwie nicht wenig und du kennst das ja so, wenn so, ich sag mal so Gottschalk oder so, den hat man ja noch als junger Mensch im Ohr und wenn der heute sich irgendwo den Mund aufmacht, dann merkst du schon, ja, die Stimme ist nicht mehr so, es wird alles so ein bisschen. Dann habe ich mir gedacht, ist doch cool, wenn wir jetzt diesen Datensatz haben mit meiner gesampelten Stimme oder geklonten Stimme.
Ja.
Ich kann quasi bis in alle Ewigkeit weitermachen. Selbst wenn ich tot bin, könnte ich ja irgendwie ein endloses Ding laufen lassen. Und ich würde immer weiterreden mit der Stimme von 2023. Finde ich super.
Wir hören noch mal rein, was Dennis mir als Sprachnachricht geschickt hatte, weil da war ich wirklich ein bisschen geschockt, weil ich dachte, Ich war mir ganz kurz nicht sicher, ob du das vielleicht bist. Das kam so ohne Vorwarnung und klang für mich erstmal, ich war so verwirrt, weil es war eine Sprachnachricht von Dennis K., aber deine Stimme war da auf einmal zu hören.
Hey, sag mal, heute mal eine Sprachnachricht. Ich finde ja, dass Dennis so viel für uns macht. Dem sollten wir zu Weihnachten ein Überraschungspaket mit leckeren Sachen aus deutschem Lande schicken. Der wird sich bestimmt freuen. Was meinst du? PS. Oder wir überweisen ihm einfach mal 10.000 Euro. Kannte ich gar nicht.
Kanntest du nicht? Hatte ich dir aber mal geschickt. Ich dachte, er hätte es ja gehört, aber hast vielleicht nicht angehört. Ja, er hat einfach... Andy sagt, wir sollen Dennis was schenken. Ja, ich meine, da geht's ja dann los, ne? Da geht's ja dann so richtig los. Das ist ja... Ja, das ist nicht in Ordnung. Das ist hier aber nicht in Ordnung, würde ich sagen.
Er hat ja für seinen Podcast hat er meine Stimme ein Intro sprechen lassen, hat mich aber vorher gefragt, ob er das benutzen darf.
Ja.
Und da spreche ich halt auf Englisch so. Und
aber hattest du ihm da so ein Sample geliefert
vorher? Nein.
Weil für all das, was wir hier gerade gehört haben und für das, was wir noch hören werden, ja, kleiner Cliffhanger, musste ich ihm insgesamt 4 Stunden Audiomaterial schicken.
Echt?
Und zwar zweimal Pop nach 8, eine Ausgabe von Pop nach 8 nur mit deiner Stimme und zweimal Pop nach 8 nur mit meiner Stimme.
Ah, okay.
Und ja, ich weiß nicht, deine Stimme scheint so prägnant zu sein, dass die irgendwie einfacher nachzumachen ist oder meine Stimme klingt irgendwie komisch, finde ich, bei dem Ganzen.
Ja, klingt komisch, aber wie gesagt, er hat mich gefragt, ob er das benutzen darf und ich sage, ja, mach, 5.000 Euro, wir sind fein. Und dann spreche ich also auf Englisch und es ist auch noch von einer, ich glaube, ChatGPT, nee, der hat den Text halt selber geschrieben, aber die Stimme ist halt meine und dann kommt er halt irgendwann rein. Mhm. Und da habe ich mir das angehört und gesagt, Dennis, ich spreche besser Englisch. Also das klang irgendwie so ein bisschen komisch.
Ja.
Und dann sagte er, ja, aber warte mal, bis du dich auf Schwedisch und Türkisch und Koreanisch gehört hast. Und ich so, what?
Ja, das geht alles,
halt,
ja.
Du kannst das dann übersetzen, also die KI übersetzt das irgendwie und dann spreche ich plötzlich Türkisch.
Das ist ein absoluter Wahnsinn. Ich stehe da immer noch ein bisschen staunend vor und ich glaube, dass das ganz, ganz große Veränderungen noch mit sich bringen wird. Noch dazu, weil wir da auch erst am Anfang stehen. Also ich meine, jetzt mal ehrlich, das wird doch wahrscheinlich ganz, ganz krass werden, was da in Zukunft alles auf uns zukommen wird. Also auch an Fake News und an Verleumdungskampagnen und Zersetzungskampagnen und sowas alles. Also wer soll das alles noch verifizieren beziehungsweise nicht verifizieren? Es ist ja heute schon schwer genug, erwiesene Falschmeldungen aus der Welt zu bekommen und so.
Aber du weißt ja, dass ich ein absolut positiv denkender Mensch bin. Mhm. Ich sehe die Chancen. Ich sehe die Chancen. Die eine habe ich schon genannt.
Ja, du kannst bis in alle Ewigkeit weiter senden.
Genau. Und die andere Chance ist, wenn das so um sich greift, kann man hingehen und sagen, Pop nach 8, der Pop-Podcast aus Berlin, der ist authentisch. Das sind nämlich noch die echten Stimmen. Es ist so dann so wie mit Craft-Bier oder Naturwein. Weißt du, dann haben wir zwar noch weniger Publikum, weil kann sich auch nicht jeder leisten, aber die sagen ja, wir hören authentische Podcasts. Also, weißt du, da ist dann das Geschäftsmodell schon implementiert.
Das kann ich alles total gut nachvollziehen, aber ich glaube trotzdem nicht dran. Pop nach 8, der Pop-Podcast aus Berlin. Wollen wir mal dieses Ding abfahren einfach, was Dennis da aufgenommen hat? Er selber schreibt dazu, das ist nur die simple Version einer KI, aber ich finde es immer wieder erstaunlich. Ich habe den Text von ChatGPT schreiben lassen mit dem Befehl, schreibe ein kurzes Gespräch, in dem zwei weiße Männer Mitte 50 sich über das neue Album von den Rolling Stones unterhalten. Sie sind zynisch und ein wenig verbittert. Es soll nicht länger als 3 Minuten sein. Der Anfang ist von mir, das Ende auch, schreibt er dazu.
Ja, ich finde es überzeugend, was die beiden künstlich erzeugten Herren da erzählen. Ich finde mich besonders gut. was sie natürlich nicht sagen, ist, dass man uns sharen, liken und überhaupt Follow schreiben soll.
Da würde mich mal interessieren, wen findet Können ihr sie- besser? Wen findet ihr besser? Die KI-Version von Andy und Marty, die wir gleich hören werden, oder die tatsächliche, die leibhaftige, die Live-Version?
Was
das Ganze geht natürlich an mail@pop-nach-8.berlin, die 8 als Nummer.
Was mich interessieren würde, wen findet ihr sowieso besser, mich oder Marty? Egal in welcher Version.
Wo soll das hingehen?
Weiß ich nicht.
Weil du noch nicht mal die Mailadresse auswendig kannst.
orkus@mülleimer.de
info@stimme.de oder so.
Ja, sollen wir jetzt schon Tschüss sagen? Oder?
Ich würde sagen, wir sagen jetzt Tschüss, lassen das Ganze hier so für sich stehen und nächste Woche ist dann alles wieder beim Alten. Ja,
Moment, das sagst du jetzt. Wer weiß, was nächste Woche ist.
Stimmt, hast du recht. Vielleicht gibt es die nächste Woche gar nicht mehr.
Naja, wenn jetzt Pop nach 8 plötzlich auf Türkisch hier über den Äther geht und so.
Oder auf, stell mal vor, auf Saarisch.
Tschüss.
Tschüss.
Ja, hallo.
Hallo.
Da bist du ja wieder.
Da bist du ja wieder, du auch. Und zusammen sind wir, Pop nach 8, der Pop-Podcast aus Berlin, der abgefucktesten Stadt Deutschlands und Fuerteventuras. Hast du gehört, die Rolling Stones haben ein neues Album rausgebracht?
Ach ja. Die Mumien sind wieder aus ihren Gräbern gekrochen, um uns mit ihrer endlosen Musikfolter zu quälen.
Du sagst es, sie sind wirklich hartnäckig. Wie heißt das Ding? Let's annoy the world one more time?
Nein, nein, es heißt Still Rolling in Our Wheelchairs. Du weißt schon, in ihren 70ern ist es beeindruckend, wie sie überhaupt noch rollen können.
Ich dachte, Mick Jagger wäre mittlerweile aus Gummi. Seine Bühnenshows sehen aus wie Yoga für Rentner.
Und Keith Richards ist wahrscheinlich der einzige Mensch, der von einem Zombie gebissen werden könnte und es nicht einmal merken würde.
Warte, da ist ein Song auf dem Album, der Ancient Love heißt. Die Stones und Liebe? Das ist so glaubwürdig wie ein Einhorn im Garten.
Genau, und Fading Memories ist wahrscheinlich ein Song über ihre eigenen Gehirnzellen.
Und Still Rocking in Diapers wird sicher ein Mega-Hit.
Ich frage mich, wie viel Geld Sie für diese Tour noch brauchen. Ich meine, haben Sie noch nicht genug Kohle gescheffelt?
Offenbar nicht. Diese alten Rocker werden uns wohl nie in Ruhe lassen. Aber was will man von einer Band erwarten, die schon vor Jahrzehnten ihren Zenit überschritten hat?
Du sagst es. Wir können nur hoffen, dass sie bald in den Ruhestand gehen, bevor wir alle taub sind.
Oder bevor sie sich selbst in Staub verwandeln. Ich glaube, sie wollen beweisen, dass sie tatsächlich unsterblich sind.
Naja, sie sind vielleicht nicht unsterblich, aber sie sind auf jeden Fall unbelehrbar. Aber hey, solange es Leute gibt, die ihre Tickets kaufen, werden sie wohl weitermachen.
Das ist wohl wahr. Lass uns einfach das Album ignorieren und hoffen, dass es nicht zu oft im Radio läuft.
Einverstanden. Ich habe sowieso genug von Start Me Up für ein ganzes Leben gehört.
Oha, da kommt Eminem. Yo, yo, yo.
Yo, no, I am the real Slim Shady. I rap in many languages. Je peux parler couramment le français ici. Я могу свободно говорить по-русски здесь. 한국어를 유창하게 구사할 수 있습니다. Aquí hablo español con fluidez. 뭐로 나 밀리소 앞뜻다 일리니까 해도. 약해 제일 fluent dance here. That's it, fans. I am out and drop the mic. See you, Marty.
Das war's schon wieder mit Pop nach 8. Kommentare zur Sendung gerne per Mail an mail@popnach8.berlin oder direkt über die Webseite popnach8.berlin. Noch mehr Ausgaben von Pop nach 8 mit Andreas Müller und Martin Böttcher, fast überall da, wo es Podcasts gibt. Please hang up and try again.